Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir heute Morgen uns hier versammeln dürfen, so richtig live wieder. Und wenn wir auch noch nicht singen dürfen, aber Schrift sagt ja auch, Epheser, singet und spielet den Herrn in euren Herzen. Und das wurde vielleicht genau für eine Zeit wie diese geschrieben, wo wir lernen müssen, den Herrn dann im Gottesdienst in unseren Herzen zu singen und zu spielen. Wir sind ja schon eine Weile unterwegs mit dem Thema die Kraft des Glaubens und wir schauen uns einen Text an aus Hebräer, dem 11. Kapitel, wo quasi der Schreiber des Hebräerbriefs so das Leben der einzelnen Glaubenshelden des Alten Testaments beleuchtet. Da haben wir über Abel gesprochen und über Henoch, da haben wir über Noah gesprochen und und jetzt kommen wir zu Abraham. Wie der Paul von schon richtig sagte, so der Vater des Glaubens. Keiner der neutestamentlichen Schreiber, der über Glauben lehrt oder über Glauben schreibt, kommt ohne Abraham aus. Irgendwie, da hast du völlig recht, keiner kommt an dem Kerl vorbei, wenn es um dieses Thema geht. Und so wollen wir uns das heute und auch nächste Woche anschauen, das Leben von Abraham und was wir da lernen können über die Kraft des Glaubens. Ich verlese Hebräer 11, die Verse 8 bis 10. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter als ein Gast in diesem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Ich glaube, dass Abraham ein sehr gutes Bild für die Kraft des Glaubens ist und für ein Leben im Glauben ist. Und wir sehen eine Definition über Glauben in seinem Leben, nämlich Glaube bedeutet Leben im Aufbruch. Wenn Menschen anfangen zu glauben, stellen sie fest, es ist keine sesshafte Tugend. Glaube macht uns nicht sesshaft, sondern Glaube lässt uns immer aufbrechen. Aufbrechen in etwas Neues. Aufbrechen Richtung Verheißung. Aufbrechen Richtung neues Land. Wir machen uns auf den Weg in eine von Gott geschenkte, vorgegebene Richtung. Das finde ich eine gute Definition für Leben im Glauben. Glaube ist nicht sesshaft. Glaube ist unterwegs. Glaube ist auf Wanderschaft. Glaube entwickelt sich in eine Richtung, die Gott vorgibt. Abraham ist 99 Jahre alt und er ist kinderlos. Seine Frau Sarah ist 90 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben kein Kind zur Welt gebracht. Irgendwie ging das aus biologischen Gründen nicht. Sie war unfruchtbar. Sie wohnen in einer Stadt namens Ur. Und ich glaube, was am schwersten fällt, sich vorzustellen, ist, dass Abraham ja von Gott noch gar nichts wirklich wusste. Die Gottesoffenbarung beginnt ja quasi an diesem Punkt. In Ur hat man heidnische Götter angebetet. Und wenn wir sowas hören, dann denken wir so aus unserer Sozialisierung heraus, wow, heidnische Götter angebetet, die haben ja was ganz, ganz Schlimmes getan. Nein, das war deren Alltag, die kannten gar nichts anderes. Was anderes war ja gar nicht verfügbar. Die wussten nicht von dem lebendigen Gott. Und Gott offenbart sich dem Abraham ohne Bibel, ohne Gemeinde, ohne Prediger, ohne so viele Dinge, die für uns so selbstverständlich sind. Gott fängt an, mit diesem Mann zu reden und sagt, ich will dein Gott sein und gibt ihm eine unglaubliche Verheißung, nämlich es gibt ein Land und das werde ich dir schenken. Und er sagt diesem 99-jährigen Opa, der bis dahin übrigens Abram hieß, Abram, und du sollst dann auch nicht mehr Abram heißen, sondern du sollst Abraham heißen, das heißt der Vater vieler Völker. Und du sollst eine riesen Nachkommenschaft haben. Der Mann ist 99, seine Frau ist 90, die sind lange verheiratet, die haben nicht ein Kind. Der Mann hatte Nerven. Ich sag mal, der Mann hatte Glauben. Ja. Und Teil der Bedingung war, dass er sich auf den Weg macht. Er hatte diese Gottesoffenbarung und er macht sich auf den Weg. Glaube, und das ist, glaube ich, was wir verstehen müssen, funktioniert unter Gottes Bedingungen. Gott sagt immer, das will ich dir geben. Das nennen wir Verheißung. Gott verheißt uns etwas. Das will ich dir geben, das habe ich für dich geplant, das sollst du haben. Du sollst Vater vieler Völker sein, dieses Land Kanaan will ich dir geben. Aber Gott sagt auch immer dazu, das hast du zu tun. Verheißungen und Bedingungen können ganz, ganz schwerlich voneinander getrennt werden. Das führt immer zu ganz großen Enttäuschungen. Du sollst aufbrechen zu einem neuen Land. Vielleicht hatte der Abraham ja auch Ratgeber, die gesagt haben, ach Abraham, weißt du, wenn Gott dich segnen will und dir Kinder schenken will mit 99, dann kann er das doch auch hier tun. Dafür musst du doch jetzt da nicht durch die Weltgeschichte ziehen, in ein fremdes Land, wo du gar nicht weißt, was passiert. Du hast doch auch Verantwortung für deine Frau und für andere und so. Das kannst du doch nicht machen. Wenn Gott dich segnen will, kann er das doch auch hier tun. Aber wiederum, Glaube lebt von der Substanz des Geglaubten. Das, was Gott sagt, das sollen wir glauben. Glaube ist nicht einfach irgendetwas Selbstgemachtes, sondern Glaube basiert auf einer Zusage. Glaube basiert auf dem Wort Gottes. Gott hat gesagt, Abraham, das will ich dir schenken und das sollst du tun. Du sollst dich aufmachen. Ein Leben im Aufbruch ist ein Leben im Glauben. Aufbruch zu einem neuen Land. Es gibt so ein kleines, nettes Ritual, was in vielen Gemeinden immer Silvester gefeiert wird. Vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Damit, das kenne ich schon mein ganzes Leben. Nämlich, dass wir irgendwie im letzten Gottesdienst im Jahr so eine Verheißung aus dem Hut ziehen. Und dann hat jeder eine Verheißung fürs neue Jahr. Mache ich auch gerne mit. Ich bin ja gegen nichts, was hilft. Und wenn Gott so segnet, und manche Leute sind ja dann auch sehr angesprochen und haben so ihren Vers fürs Jahr. Also alles okay. Aber ich weise doch immer wieder gerne darauf hin, dass wenn man eine Verheißung gezogen hat, da sind ja nur Verheißungen im Hut, ne? Was anderes gibt es ja da gar nicht. Das ist ja Gottes Wort ziemlich geschreddert. Es sind nur Verheißungen im Hut, und dass man doch dem Wort Gottes so viel Ehre antun sollte, dann die Stelle mal nachzuschlagen und zu mal gucken, ob es auch eine Bedingung im Umfeld dieser Verheißung gibt. Ja? Denn das ist irgendwie die Natur von Verheißungen und wie Gott mit uns arbeitet. Er sagt, das möchte ich dir schenken und das wäre der Weg dahin. Das ist die Bedingung, Verheißungen von Bedingungen zu trennen. Ja, der liebe Gott hat das alles mal so zugesagt und nimm das mal einfach so und glaub das mal. Das ist ein Glaube mit sehr wenig Substanz. Sondern Verheißungen werden immer von Bedingungen begleitet. Etwas, was ich noch von Abraham lerne und was mich dann wiederum sehr entspannt: Es geht nicht nur um ein Leben im Aufbruch. Ich habe vorhin gesagt, Glauben bedeutet Leben im Aufbruch. Sondern es geht um viele Aufbrüche. Abraham ist ein großes Vorbild, wird immer als großes Vorbild für den Glauben hingestellt. Aber man muss auch sagen, Abraham ist auch oft wieder sesshaft geworden. Das war nicht so stringent. Okay, sagt Abraham, auf geht's, so sieht das erstmal aus. Aber wenn man dann seine Geschichte sich anschaut, der Kerl ist auch sehr oft wieder sesshaft geworden. Er zog aus dieser heidnischen Stadt Ur, kommt bis Haran in Mesopotamien und wird wieder sesshaft. Auch eine heidnische Stadt, eigentlich nicht sonderlich viel erreicht. Eigentlich mal nur einen Aufbruch geübt. Und dort bleibt er, bis sein Vater stirbt. Kann man mal drüber nachdenken, dass manchmal so Familieneinfluss und was andere sagen und die Leute, mit denen wir unterwegs waren und so, ist doch klar, dass uns das auch wichtig ist und ist doch klar, dass uns das auch beeinflusst. Und so auch bei Abraham, er war kein Überflieger, sondern er wurde auch wieder sesshaft und musste sich dann neu aufmachen, musste sagen, hey, das ist ja nicht, was Gott gesagt hat, ich soll von Ur nach Haran ziehen, sondern ich soll ja in ein ganz anderes Land. Also machte sich wieder auf, um sesshaft in Ägypten zu werden. Weil es war gerade Hungersnot. Es war gerade ganz, ganz schwierig mit der Versorgung weltweit. Und diesmal war es die Sicherheit. Das erste Mal war es vielleicht der Vater und die Beziehung zum Vater. Diesmal war es die Sicherheit. Irgendwie, wir müssen noch essen, wir müssen noch über die Runden kommen. Und Ägypten steht überhaupt immer so ein bisschen im Alten Testament für Sicherheit. Ja, für menschliche Sicherheit. Also ist er nach Ägypten gezogen, da ist er sesshaft geworden, hat gesagt, ja, ich weiß, ich soll in dieses Land, aber das muss jetzt einfach mal einen Moment warten. Der Mann ist 99, der hat Nerven, Sachen in die Zukunft zu schieben, aber er tut's. Ja, das muss jetzt einfach mal einen Moment warten und er wird sesshaft in Ägypten. Und weil seine Frau so über die Maßen schön war mit 90 Jahren, erzählt er allen, das ist meine Schwester, damit er keinen Ärger kriegt, weil irgendjemand sie möchte und ihn deswegen umbringt. Und dann holt der Pharao, der sie gesehen hatte, sogar der König holt sie in seinen Palast und dann muss Gott noch eingreifen, damit das alles gut geht. Also so viel zur Sicherheit, zur menschlicher Sicherheit. Und Abraham bricht wieder auf. Man sollte meinen, jetzt hat er die Lektion gelernt und wird sesshaft in einer Stadt namens Gera, wieder eine heidnische Stadt. Und wieder gibt er seine Frau als seine Schwester weg. Ja? Also ich finde das toll. Ich freue mich darüber, dass Abraham so gewesen ist, auch so inkonsequent, weil das macht mir ganz viel Hoffnung für mich. Ne? Denn wenn wir nur das Erste so betrachten, ja, der Glaubenszelt, ey, Alter, 99 war der und Gott sagt, brich auf und zack, zieht der durch, so wow. Nein, das war nicht so. Das war nicht so. Der Geist war willig, das Fleisch war schwach. Und Abraham macht sich immer wieder neu auf, ja, kommt immer wieder zurück auf dieses Wort Gottes, immer wieder ein neuer Aufbruch, wie es ja auch vielleicht in unserem Leben so ist. Ich lerne, nicht der, der nie stehen bleibt, ist ein Glaubenszelt, sondern der, der sich immer wieder aufmacht. Und dieses wieder sesshaft werden zwischendurch ist irgendwie auch ein Stück weit menschliche Normalität. Und wir haben einen Gott, der voller Geduld ist. Wir haben einen Gott, der voller Geduld ist. Und weißt du, warum der so voller Geduld ist? Weil er ist ein echter Menschenversteher. Er ist Mensch geworden in Christus. Er weiß, was Menschsein bedeutet. Er kennt genau, was das bedeutet. Auch das Bedürfnis nach Sicherheit und die verschiedenen Phasen unseres Lebens und wie wir fühlen und was uns weht. Das kennt er alles ganz genau. Das finde ich so stark. Dass wir auch da nicht nur einen heiligen Gott auf dem Thron haben mit seinen Forderungen, der sagt, ihr solltet eigentlich alle viel besser sein, sondern dass er jemand ist, der sich ins Menschsein total einfühlen kann. Und doch immer wieder Mut macht zu sagen, komm, brich wieder auf. Ich habe dir doch eine Verheißung gegeben. Ich habe dir doch gezeigt, wo es lang geht. Brich wieder auf. Und so dürfen auch wir immer wieder neue Anfänge im Glauben machen. Egal, wie lange wir schon Christen sind. Immer wieder neu dürfen wir die Stimme des Heiligen Geistes hören und dürfen sagen, ja, ich möchte mich wieder ganz, ganz neu aufmachen. Mein Gebetsleben, ich möchte mich wieder neu aufmachen. Meine Berufung, die Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Das Glauben daran, dass er mich gebrauchen kann. In meiner Stadt, in meiner Firma, in meiner Gemeinde, dass etwas geschehen kann, dass er mich gebrauchen möchte, andere Menschen zu berühren und unterwegs zu sein mit ihm, etwas von ihm zu erwarten, unterwegs sein mit Gott, das ist die Definition von Glauben. Eine zweite Sache lernen wir wiederum von Abraham und darüber haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, ist dieses Glaube lebt zwischen schon jetzt und noch nicht. Wer in dieser gefallenen Welt im Glauben lebt, der lebt in einer Spannung. Und die lässt sich auch in dieser Weltzeit nicht auflösen. Wir leben in einer bleibenden Spannung und es ist sogar eine Versuchung, manches Mal für Christen, diese Spannung aufheben zu wollen. Und das ist noch nie gut gegangen. Nochmal zu unserem Text, Vers 9. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesandten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Also Abraham kommt an in Kanaan, das ist das Land, das ihm verheißen ist. Jetzt ist er da, super, mein Land, aber nein, eigentlich ist er nur ein Gast. Hier wohnen ganz viele andere und du kannst froh sein, wenn die dich in Ruhe lassen. Du kannst froh sein, wenn die dich hier leben lassen. Aber dann hört er das seinem Verwandten, dem Lot, dass der da gefangen genommen wurde und dann bewaffnet er seine Leute. Dann hat er auch enorme Siege, dann kann er auch ein bisschen mal schon so etwas spüren von der Autorität. Gott ist mit mir, Gott hat mir dieses Land gegeben. Aber ein Leben lang bleibt er Gast in einem Land und lebt in Zelten. Lebt einen nomadischen Lebensstil, das heißt, er bleibt unterwegs in diesem Glauben. Und ich finde, das ist ein ganz starkes Bild für das Leben im Glauben, auch heute im Neuen Testament. Gott hat uns so viel verheißen, Gott hat uns so viel zugesagt und irgendwie dürfen wir in diesem Land auch schon leben. Irgendwie dürfen wir immer wieder ein Stückchen Himmel auf Erden auch erleben, tief in unseren Herzen. Manchmal, wenn wir alleine sind mit Gott und mit ihm reden oder in der Gemeinde, im Umgang mit den Geschwistern oder wenn wir wunderbare Sachen mit Gott erleben, dann ist das so, wow, wir leben in diesem Land der Verheißung. Wir sind unterwegs mit Gott. Und immer wieder mal werden wir auch sehr ernüchtert und merken, wir leben in einer gefallenen Welt und es gibt einen Gott dieser Welt und das Leben hier ist nicht einfach. Und wir bleiben unterwegs. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Es gibt so diese drei Dimensionen, wenn du so möchtest. Das eine ist die Dimension von schon jetzt. Schon jetzt dürfen wir wissen, dass unsere Sünde vergeben ist. Schon jetzt dürfen wir wissen, dass wir von Neuem geboren sind, die wir Christus angehören. Schon jetzt darfst du wissen, du bist ein Kind Gottes. Und du durftest heute schon in deinem Herzen mitsingen, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin Gottes Kind. Nein, wir müssen nicht erst auf den Himmel warten, um mal zu gucken, ob wir rein dürfen. Nein, wir müssen nicht erst auf den Himmel warten, um zu gucken, ob Gott sagt, ja, das ist mein Kind, ich lass dich mal rein. Oh, hatte ich gehofft. Nein, wir dürfen das wissen. Wir dürfen das wissen. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind von Neuem geboren. Unsere Sünde ist vergeben. Christus hat uns eine Stätte zubereitet beim Vater. Da werden wir eines Tages hingehen. Das gehört uns schon jetzt. Ja, und dann gibt es die Dinge, die gehören uns noch nicht. Zum Beispiel die Erlösung unseres Leibes, von der die Bibel spricht. Eines Tages, wenn Jesus wiederkommt oder bei der Auferstehung der Toten, dann werden wir einen Auferstehungsleib haben. Der kann nicht mehr wehtun, auch nicht nach dem längsten Dauerlauf. Perfekte Hüften, Knie, alles super. Du kannst in das Zimmer reingehen und brauchst die Tür nicht benutzen. Du gehst einfach durch die Wand, hat Jesus vorgemacht. Das haben wir noch nicht. Ich werde nie diesen Mann vergessen in der Gemeinde, der vor mir stand. Der hatte ein Buch von einem amerikanischen Prediger gelesen und er hatte mich predigen hören, auch über dieses Prinzip. Und er sagte, Uwe, das stimmt nicht, die Bibel ist klar und ich glaube von ganzem Herzen, mein Leib ist schon jetzt erlöst. Und ich sage, ach Rüdiger, guck dich doch mal an. Hast du denn keinen Spiegel zu Hause? Du fällst auseinander, Baby. Es ist ja, ist ja bei mir, ich bin ja nicht arrogant, ist doch bei mir nicht besser. Ja? Erlöst, ich bitte dich. Ja? Da hat Gott aber noch ganz, ganz andere Sachen geplant. Nein, wir haben noch nicht alles jetzt. Ja, wir freuen uns über eine Heilung, aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr krank werden können. Das heißt nicht, dass wir die Begrenztheit dieses Lebens nicht mehr auszuhalten haben. Die volle Gemeinschaft mit Gott haben wir noch nicht. Es wird eine noch ganz andere Nähe zu Gott sein. Wir haben sie jetzt in unserem Geist und wir spüren seine Berührung und wir sind mit Gott unterwegs. Aber es ist alles noch Verlobungszeit, Freunde. Es wartet eine Hochzeit auf uns. Es wartet nochmal eine ganz andere Nähe auf uns mit Gott. Die haben wir noch nicht. Egal, wie sehr wir die herbeitheologisieren wollen. Aber es greift doch nichts und es nutzt doch nichts. Da, wo es kein Leid mehr geben wird, keine Tränen mehr geben wird, keine Kindersoldaten mehr geben wird, keine Verhungerten mehr geben wird, keine Drogentote auf Bahnhofsklos, eine neue Welt ohne Leid, ohne Tränen, die haben wir noch nicht. So, drei Dimensionen schon jetzt, dann diese Dimension von noch nicht. Und dann so die dritte Dimension, das ist so die Mischung, das ist schon jetzt und noch nicht. Und das ist genau das, was hier Abraham lebt. Schon jetzt im Land, schon jetzt erfüllen sich auch Verheißungen und er tut Dinge mit Autorität und immer wieder, aber trotzdem wohnen wir in Zelten. Noch sind wir Gäste in diesem Land. Wir dürfen für Kranke beten. Und die Bibel spricht auch einmal, benutzt diese Begrifflichkeit, die mag ich sehr gerne. Sie spricht von Kräften der zukünftigen Welt. Das ist es, wenn wir Heilung erleben, wenn wir Wunder erleben. Das ist eine Kräfte der zukünftigen Welt. Das, was da völlig normal ist, offenbart sich manchmal hier im Zeitlichen. Ich habe euch vielleicht die Geschichte mal erzählt von dem Mann in der Gemeinde, der schwer krebserkrankt war, eine schlimme Diagnose hatte. Und die ganze Gemeinde hat gebetet, einige haben gefastet und haben ihm die Hände aufgelegt und haben ihm Gott anvertraut und haben zu Gott gefleht. Und hey, sogar sein Arzt hat gesagt, dass es ein erstaunlicher Verlauf war. Am Ende war er ganz gesund und hatte das alles überwunden. Das war wirklich klasse. Und dann hat er seinem Arzt noch ein Zeugnis gesagt und hat noch gesagt, ja, ich bin nämlich Christ und ich gehe in die Gemeinde und die haben alle für mich gebetet und ich glaube, dass Gott ein Wunder getan hat. Und der Arzt hat gesagt, ja, das dürfen Sie aber auch glauben. Das ist wirklich ein erstaunlicher Krankheitsverlauf. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann kam der Sonntag, wo er ein Zeugnis geben sollte in der Gemeinde, wo er uns das alles erzählen sollte über sein Gespräch mit dem Arzt und so. Und ich war schon so gespannt. Und am Anfang des Gottesdienstes stand ich vorne und suchte ihn so mit seinen Augen, fand aber nur seine Frau. Und rief sie zu mir und sagte, du hör mal, was ist denn, wo ist er denn? Er wollte doch heute Zeugnis geben, ich wollte noch mal kurz mit ihm absprechen und so. Und sie sagte, ah du, das müssen wir leider verschieben. Er liegt flach, du, Magen-Darm, die ganze Familie, Magen-Darm. Und da musste ich lachen. Und dann guckte sie mich so irritiert an und sagte, wieso lachst du? Findest du das jetzt irgendwie doof oder findest du das jetzt? Ich sage, nein, ich lache, ich freue mich einfach, weil das ist, was die Theologen meinen mit eschatologischem Vorbehalt oder mit eschatologischer Spannung oder mit dem Leben im schon jetzt und noch nicht, so gleichzeitig. Der Mann ist gerade von einer tödlichen Krebserkrankung geheilt worden und wir wollten Gott dafür danken, das heißt aber nicht, dass er nicht Magen-Darm kriegen kann. Also, versteht ihr? Schon jetzt und noch nicht. Ja? Ja, wir können noch krank werden hier in dieser Welt. Ja? Und jeder, der das wegreden will oder wegtheologisieren will, der hat uns nicht gut getan. Jeder, der diese Spannung auflösen will, der hat uns nicht gut getan. Das führt in einen komischen Fanatismus und es führt vor allen Dingen hinein in die Verleugnung von Fakten. Wir leben in dieser Dimension zwischen schon jetzt und noch nicht. Ich weiß, wir haben erst kürzlich den Philipperbrief miteinander betrachtet, aber ich möchte noch mal ein Beispiel aus dem Philipperbrief verbringen, weil ich finde es so stark und so vorbildlich von Paulus wie kaum eine Stelle im Neuen Testament, was diese Spannung betrifft und das Aushalten dieser Spannung betrifft. Paulus sitzt im Gefängnis. Es sieht menschlich gesehen gar nicht so gut aus. Er muss mit seiner Hinrichtung rechnen. Aber Paulus hat in seinem Herzen von Gott die Gewissheit, dass er hier wieder rauskommt. Gott sitzt auf dem Thron, Gott bestimmt über unser Leben. Paulus ist sich ziemlich sicher, ich komme hier wieder raus. Und er sagt den Philippern in Kapitel 1, in Vers 23 bis 25, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen, um bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt. Starkes Wort. Davon bin ich überzeugt. Nicht hoffen wir mal das Beste. Nein, davon bin ich überzeugt. Ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe? Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Starkes Wort. Er hatte eine Zusage Gottes irgendwie. Er empfand irgendwie, meine Zeit ist noch nicht um. Und ganz egal, was die Römer machen, ganz egal, wie das Gerichtsverfahren läuft, ich komme hier wieder raus. Ich bin überzeugt, ich bin sicher. Beeindruckend. Und dann schreibt er etwas. Und das macht für mich das Bild aber dann komplett. Und zwar in einem Kapitel später schreibt er Folgendes. Hört euch das mal an. Kapitel 2, Vers 17. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Was ich hier so stark finde, was mich hier so begeistert, ist diese Glaubenszuversicht. Er hat eine Zusage Gottes, Gott kann Wunder tun, Gott kann die Türe öffnen. Ich bin überzeugt, ich bin sicher. Aber gleichzeitig ist er sehr unverkrampft. Sollte ich aber sterben müssen, er verdrängt das nicht. Das ist eine Spannung. Ja, entweder bist du sicher und entweder bist du überzeugt oder du hast noch so eine Gedanke. Nein, es ist beides. Genau das bedeutet es, in dieser Spannung zu leben. Paulus hatte anscheinend eine Zusage von Gott. Paulus war sich ganz sicher, ich komme hier wieder raus. Gott hat das letzte Wort, ich werde hier nicht hingerichtet werden. ja, wenn doch, dann will ich mich auch freuen. Dann ist es eben so. Dann habe ich mich da eben vertan. So, dieses Unverkrampfte. Nicht an einer Heilung oder an etwas festhalten, so aus Angst vor dem Tod. Das hat Paulus nämlich so überhaupt nicht. Ja? Sondern auf Gott zu vertrauen, mit ganzem Herzen zu glauben, positiv zu sein, seine Verheißungen anzunehmen und trotzdem auch in dieser Realität zu stehen. Ich finde, das kann man bei Paulus wunderbar lernen. Und bei Abraham kann man das ganz, ganz wunderbar lernen. Ich will zugeben, liebe Schwestern und Brüder, dass das Aushalten dieser Spannung auch anstrengend ist. Wir sind Pilgrime, wir sind Wanderer, wir sind unterwegs und Wanderungen sind nun mal anstrengend. Es ist nicht immer leicht, diese Spannung auszuhalten. Ja, und in uns allen ist die Sehnsucht, dass diese Spannung aufgelöst wird. Und das ist auch normal. Und sie wird auch aufgelöst. Sie soll auch aufgelöst werden. Nicht von uns hier auf dieser Erde mit irgendwelchen abgekürzten und nicht zu Ende gedachten Theologien, sondern sie soll in Zukunft aufgelöst werden, wenn das Reich Gottes in ganzer Fülle kommt. Und deshalb ist es so wichtig, und das merken wir bei Abraham auch, Glaube bedeutet eben auch Leben mit Ewigkeitsperspektive. Wo dieser Gedanke zu kurz kommt, wird das mit dem Glauben manches Mal schwierig. Wenn ich zurückdenke so an meine Kindheit, wo ich auch im Glauben geprägt wurde in der Gemeinde, die Alten in der Gemeinde, die sprachen viel über den Himmel. Nun, in meiner Kindheit waren die alten Menschen, die teilweise zwei Weltkriege erlebt hatten, die Hunger erlebt hatten, die Unglaubliches erlebt hatten. Und so dieser Gedanke, auch die Lieder, die gesungen wurden, ne, die hatten nie weniger als 5 Strophen. Und eine Strophe handelte immer vom Himmel. Eine Strophe handelte immer vom Himmel. Das war so ein permanentes, bei allem, was man sprach, dieses Wir gehen heim. Und einst am Ende meiner Bahn wird mir der Himmel aufgetan, dann schaue ich in Herrlichkeit auf höherem Grunde alle Zeit. Ja. Es ging immer auch um den Himmel. Und gut, wir leben in einem Land, wo wir viel Sicherheit haben, wo wir viel Wohlstand haben. Ich finde, diesen Gedanken, der kommt heute in der Theologie und in der Verkündigung oft sehr, sehr kurz. Und deswegen glaube ich, dass Gott das vielleicht auch ein bisschen wiederherstellen möchte. Ich staune über das, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt über Abraham. Dieser 10. Vers, er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht, deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Das überliest man sehr, sehr schnell. Und man fragt sich auch, wieso hat er das da hingeschrieben? Wir sind hier im tiefsten Alten Testament. Gott hat zu Abraham gerade mal Tach gesagt. Hallo, ich bin Gott, ich will mit dir leben. Ich will, dass du mir nachfolgst. Der wusste noch gar nicht viel über Gott, aber so viel direkt vom Anfang an scheint in seinem Glaubensfundament gewesen zu sein, dass Abraham tief im Alten Testament verstand, es geht um mehr als um ein irdisches Leben. Sonst wird das da nicht stehen. Das erfüllt mich mit Erstaunen. Ist auch nur Unterstellung des Schreibers, aber so versteht er die Geschichte von Abraham. Es ging nicht nur um Kanaan, das hat er ja Zeit seines Lebens nicht besessen. Da hat er gelebt wie ein Gast, schon jetzt, noch nicht, Zeit seines Lebens. Was für ein Bild für unser Leben im Neuen Testament. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, nein, es ging um mehr als um dieses Land. Abraham war ja auch schon sehr, sehr alt, dieses Land noch ein bisschen zu besitzen. Nein, es ging um viel mehr. Er wartete auf eine Stadt, die auf festen Fundamenten steht, deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Abraham folgte Gottes Ruf nicht nur wegen zeitlichen Dingen, sondern auch wegen ewigen Dingen. Und vielleicht möchte Gott ja auch heute Morgen in dem einen oder anderen Leben oder bei uns gemeinsam ein Stück weit diese Freude auf die Ewigkeit und auf den Himmel wiederherstellen. Wie traurig ist es, wenn in der Verkündigung Freude auf die Ewigkeit und auf den Himmel nur noch ein Thema ist am Grab. Wenn wir weinen, wenn uns schmerzlich unsere Begrenztheit und unsere Vergänglichkeit bewusst wird, dann holen wir es mal wieder raus, dann ist es tröstlich. Aber ansonsten spielt es vielleicht ganz, ganz wenig Rolle. Ich glaube, das würde Gott gerne wieder ändern. Nur so werden wir uns reinhalten von der Welt. Dieses Reinhalten von der Welt, ich weiß, das löst bei vielen ganz komische Gefühle aus. Das hat man schon in so einem komischen Kontext gehört. Und vielleicht bist du auch so geprägt worden, Reinhalten von der Welt, da wurde immer so eine Liste gegeben, was du alles nicht darfst. Was habe ich die Tage gelesen? Ein ganz alter Spruch, das Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Reinhalten von der Welt. Und die Protagonisten dieser Botschaft, die wussten auch ganz genau, was man durfte und was man nicht durfte, wann was weltlich war und so. Und ach, was bin ich froh, dass wir das überwunden haben. Darum kann es auch nicht gehen. Und trotzdem, liebe Schwestern und Brüder, gibt es ja dieses Unbeflecktsein von der Welt. Nein, wir sollen nicht sein wie die Menschen, die Christus nicht kennen in dieser Welt. Es gibt einen Riesenunterschied. Aber diesen Unterschied, dieses sich reinhalten von dieser Welt, geschieht nicht durch einen Regelkatalog. Das ist damit überhaupt nicht zu bewerkstelligen. Sondern es geschieht zum Beispiel dadurch, dass wir eine ganz starke Vorfreude auf die Ewigkeit haben. Dass wir uns auf den Himmel freuen, dass wir uns auf die Ewigkeit freuen. Wer Ewigkeit in seinem Herzen trägt, der ist für das Zeitliche, für das Weltliche, für das Vergängliche überhaupt nicht so empfänglich. Aber wer das nicht stark in sich trägt, der bleibt halt unter dem Druck, in diesem Leben alles erlebt haben zu müssen. Und das ist doch das, was das Weltliche ausmacht. Nämlich wir haben nur hier und jetzt, wir haben nur dieses Leben, also müssen wir jetzt alles erleben. Müssen wir jetzt alles mitnehmen, sonst haben wir vielleicht umsonst gelebt. Und wir sagen, nein, nein, der größte Mensch, der jemals gelebt hatte, wurde nur 33 und wahrlich, er hat nicht umsonst gelebt. Wir müssen nicht uralt werden und Leute, die als Märtyrer gestorben sind, Leute, die ihr Leben gegeben haben, nein, sie haben nicht umsonst gelebt, weil wir leben ewig, es wartet etwas auf uns. Wer darin beheimatet ist, der braucht keinen Regelkatalog, was nun weltlich ist und was nicht weltlich ist. Der darf einfach auch seinem Herzen folgen. Diese Sicht, dass wir ein ewiges Leben haben, und dass wir zu Jesus gehen, dass wir zu Gott gehen, dass wir heimgehen, dass wir bei ihm sein werden, die wirkt einfach einen ungeheuren Glaubensmut und eine Kompromisslosigkeit in unserem Leben, die wir an keiner anderen Stelle bekommen können. Auch hierzu sagt der Schreiber des Hebräerbriefes was hier im 35. Vers. Schaut euch das mal an, das ist schon krass. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Was für ein krasser Satz. Auf der einen Seite spielt er darauf an, dass Gott Wunder tun kann und dass Gott auch aus den Toten zurückholen kann, das größte aller Wunder vielleicht. Das sehen wir im Neuen und im Alten Testament, dass Leute tot waren, und dass ein Wunder geschieht und sie sind wieder lebendig und die Familie ist begeistert und wow, was für ein spektakuläres Wunder. Aber er will auch sagen, es gibt auch hier andere Glaubenshelden, die wurden gefoltert, die sollten sich lossagen von ihrem Glauben, haben sie aber nicht getan. Sie sind lieber gestorben für ihren Glauben, um eine bessere Auferstehung zu gelangen. Also etwas Besseres als zurückzukommen in dieses Leben, etwas Besseres als hier weiterleben zu können. Daran haben sie festgehalten. Und das ist ja etwas, was einen ganz, ganz großen Glaubensmut einfach auch auslöst. Ja. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, dass ich dort ewig leben werde. Ich weiß, was da auf mich wartet. Das gehört zum Leben im Glauben dazu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Glauben heißt Leben im Aufbruch. Wir sind Wanderer, wir sind Pilgrime und wir haben ein Ziel. Und da wollen wir sesshaft werden. Und vorher wollen wir im Aufbruch bleiben. Und dieses Ziel nicht zu vergessen und tief zu verinnerlichen, das bedeutet auch Leben im Glauben. Und noch einmal erinnere ich euch daran, was hier steht im Hebräer 11. Es geht auch um Belohnung. Ich glaube, dass wir manches Mal hier eine falsche Bescheidenheit gelebt haben. Es geht auch um Belohnung. Hebräer 11, 6 noch einmal. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss a. glauben, dass es ihn gibt Und B, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Er belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Er belohnt die, die sich aufmachen. Er hat Abraham belohnt dafür, dass er sich aufgemacht hat. Egal wie oft er sesshaft wurde, Gott vergibt so gerne. Dann brechen wir eben wieder auf. Aber er belohnt die, die dranbleiben. Die, die Gott suchen mit einem klaren Blick, die wissen, es wird sich für sie lohnen. Schon jetzt in diesem Leben glaube ich, dass es sich lohnt, Gott zu suchen und mit Gott zu leben und dass es unsere Lebensqualität auch in diesem Leben enorm steigert. Aber auch hier die Spannung schon jetzt noch nicht. Ich glaube, dass wir ganz, ganz Enormes zu erwarten haben, wenn wir einmal zu Gott kommen. Freude auf die Belohnung. Leben im Aufbruch, Leben in der Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht und dem das manchmal aushalten müssen, und leben mit einer großen Freude auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich finde, das fasst den Glauben, das Leben mit Gott ziemlich gut zusammen. Ich möchte gerne mit uns beten. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der in seinem Herzen auch einfach heute antwortet und sagt, Gott, ich habe bei dieser Predigt empfunden, dass ich ganz schön sesshaft geworden bin. Ich möchte wieder mehr unterwegs sein. Ich möchte dich beim Wort nehmen. Ich möchte glauben, dass du mich gebrauchen kannst. Ich möchte dich suchen. Dann glaube ich, wäre es eine super tolle Geschichte. Und Gott würde dieses Gebet beantworten und unsere Herzen berühren und würde sich freuen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir für den Mut, den du uns immer wieder machst, dran zu bleiben. Ich danke dir, dass du keine Listen führst, wie oft wir versagt haben und wie oft wir wieder sesshaft geworden sind und wie oft wir nicht konsequent waren, sondern dass du so gnädig bist und so gerne vergibst und uns so gut verstehst in unserer Menschlichkeit. Aber Herr, dass du uns immer wieder Mut machst, ganz positiv zu sein. Los, pack deinen Rucksack. Los, es geht weiter. Wir brechen wieder auf. Ich habe dir doch was verheißen. Und ich will dich belohnen. Ich will meinen Segen und meine Belohnung so über dich ausgießen. Mach dich wieder auf. Es wird sich lohnen. Ich bitte für jeden Einzelnen, Herr, heute hier im Gottesdienst, ob hier im Raum oder zu Hause an den Bildschirmen, dass du uns berührst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns Jünger Jesu sein lässt, die Jesus nachfolgen, die unterwegs bleiben, unterwegs mit ihrem Glauben, mit ihrem Herrn. Amen.